Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. In den USA gilt sie als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Hier ist Georgia O'Keeffe nicht ganz so bekannt. Die Fondation Bayerler zeigt eine große Retrospektive und wir bei Fazit berichten darüber. Wie die Corona-Krise sich auf die Kultur- und Kreativwirtschaft auswirkt, auch in diesem Jahr, dazu gibt es jetzt Zahlen und Hochrechnungen. Am schlimmsten, das kann man jetzt schon sagen, hat es bislang die darstellenden Künste getroffen. Italienischer Starregisseur inszeniert Glucks Orpheus und Euridike an der Komischen Oper. Wie es war, das erfahren Sie auch in dieser Fazitausgabe. Und wir ziehen Bilanz des Ultraschall-Festivals für neue Musik. Fast zwei Jahre schon werden wir täglich mit Zahlen der Corona-Pandemie konfrontiert. Inzidenzen, Neuinfektionen, Hospitalisierungsrate, Sterblichkeiten. Wie sich diese Pandemie auf die Kultur- und Kreativbranche auswirken wird im Jahr 2022, das zeigt eine neue Berechnung des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Da werden Umsatzverluste zwischen 2,6 und 11,4 Milliarden Euro genannt, je nach Verlauf. Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Projektleiterin Julia Köhn gesprochen. Guten Abend.
Hallo, ich bedanke mich für die Einladung.
Frau Köhn, wen zählen Sie denn zunächst mal zu dieser Kultur- und Kreativbranche dazu und wen nicht?
Also Kultur- und Kreativwirtschaft ist letztlich ein Konglomerat aus 11 Teilmärkten. Wir sagen, es sind 9 Teilmärkte der Kulturwirtschaft. Dazu gehören unter anderem die Musikwirtschaft, der Buchmarkt, die darstellenden Künste, die Designwirtschaft, der Architekturmarkt. Und dann haben wir noch 2 Kreativwirtschaftsbranchen. Das ist einmal der Werbemarkt und dann die Software- und Games-Industrie.
Und wer ist jetzt in dieser Branche von der Corona-Pandemie besonders schlimm betroffen?
Naja, wir haben natürlich die Bereiche, die sehr publikumsnah sind, die veranstaltungsbezogen agieren. Und da sehen wir das natürlich auch nach 2 Jahren Pandemie durch Veranstaltungsverbote, durch die Schließung von Kulturstätten, die Betroffenheit schon noch in ganz hohem Maße gegeben ist. Also das sind dann der Kunstmarkt, die Musikwirtschaft, die Filmwirtschaft und vor allem allen voran der Markt für darstellende Künste, wo wir in 2020 jetzt im Vergleich zu 2019 einen Umsatzeinbruch in Höhe von fast 81% verzeichnet haben.
Oh, das ist viel.
Das ist viel, genau. Also insofern ist es auch notwendig, diese Branche eben differenziert zu betrachten, weil es natürlich andererseits auch Teilmärkte gibt, die verhältnismäßig gut durchgekommen sind. Also wenn man sich die Software- und die Games-Industrie oder den Architekturmarkt anguckt, die sind natürlich erfreulicherweise etwas weniger betroffen. Die profitieren vom Digitalgeschäft oder jetzt im Fall der Architektur auch von der Sonderkonjunktur im Bau.
Was einem sofort einfällt, ist dann immer so freie Szene. Diejenigen, die auf der Bühne stehen, deren Projekte aber irgendwie schon von vornherein vielleicht prekär finanziert sind und Bereiche, in denen solche Einbrüche dann auch nicht aufgefangen werden. Also da muss man ja vielleicht auch nochmal unterscheiden, wie groß sind diese Teilszenen und wie sind sie abgesichert, ne?
Absolut. Also ich glaube, wenn man sich jetzt so Sachen wie Umsatzeinbrüche anguckt, dann ist es, also jetzt auch mit Blick auf unsere Szenarien fürs Jahr 2022 schon sehr wichtig, auch zu betonen, dass insbesondere die lange Dauer der Einschränkungen eine große Herausforderung ist, weil, Sie haben es gerade gesagt, die Kultur- und Kreativwirtschaft eben zu einem ganz großen Teil aus Klein- und aus Kleinststrukturen besteht. Es gibt einen hohen Anteil von Selbstständigen, von Freiberuflerinnen und insbesondere bei diesen Kleinststrukturen sind dann natürlich Rücklagen, Eigenkapital und Liquidität dann zunehmend wirklich aufgebraucht. Das heißt, da wird es nach dieser langen Zeit wirklich dünn in der Luft. So. Und das heißt, wenn wir auf die Szenarien gucken, dann können wir eben Umsatzentwicklung nicht betrachten, ohne dabei eben auch die erlittenen Verluste der vergangenen 2 Jahre noch mit im Kopf zu behalten.
So, jetzt lassen Sie uns nochmal auf diese Zahl gucken, diese beiden Zahlen, die ich eingangs erwähnt habe. Also die Spanne zwischen diesen berechneten 2,6 und 11,4 Milliarden Umsatzverlust, die ist ja sehr groß, ne? Also wie kommt die denn zustande?
Also wir haben uns letztlich angeguckt, beziehungsweise wir haben die Szenarien basiert auf der Annahme, wie lange Einschränkungen durch hohe Infektionszahlen noch bestehen bleiben. Und da haben wir erstmal im ersten Szenario damit gerechnet, dass das so bis März noch hoch bleibt mit den Zahlen und dann so langsam erste Erleichterungen erreicht werden können. Und da kommen wir eben in unserer Prognose auf diese 2,6 Milliarden Euro. Das ist immer noch ein Umsatzverlust von 1,5%. im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. Und im pessimistischeren Szenario gehen wir davon aus, dass die Infektionszahlen noch bis ins zweite Quartal hoch bleiben und entsprechend dann Einschränkungen auch noch auf jeden Fall bis Mai andauernd. Da haben wir uns auch der Gefahr noch gewidmet, dass es im Herbst dann aufgrund von wieder hohem Infektionsgeschehen auch wieder zu Einschränkungen kommen könnte. Und da kommen wir dann eben auf diese vermuteten 11,4 Milliarden Euro. Das wäre dann ein ähnlich niedriges Niveau wie im vergangenen Jahr. Eine Sache, die, glaube ich, wichtig ist, unabhängig vom Szenario, ist, dass das natürlich eine Branche ist, die, selbst wenn die Einschränkungen zurückgenommen werden, nicht einfach einen Schalter umlegen kann und alles ist wieder auf Vorpandemieniveau. Da haben wir einen Veranstaltungsbereich, der ist extrem vorbereitungs- und planungsintensiv. Und wir haben natürlich Bereiche, die auch sehr, sehr eng mit den Prozessen und auch den Wertschöpfungsketten anderer Teile der Wirtschaft verwoben sind und eben auch von Entwicklungen dort abhängig sind. Also die Musikwirtschaft meldet zum Beispiel bereits, dass es zu Lieferschwierigkeiten bei Musikinstrumenten und Vinyl kommen könnte. Und natürlich, wenn Papier knapp wird und die Preise steigen, dann betrifft das auch den Pressemarkt, den Design- und den Werbemarkt. Und das sind dann auch Dinge, da könnten sogar die Teilmärkte, die im Moment noch verhältnismäßig gut dastehen, auch Schwierigkeiten herausbekommen, wenn zum Beispiel der Architektur Baustoffe fehlen in der Baubranche oder wenn die Produktion von Hardware letztlich jetzt schon der Nachfrage nicht gerecht werden kann, dann hat das natürlich in dem Fall auch wieder Auswirkungen selbst auf so Bereiche wie die Software- und die Games-Industrie.
Sie haben sich in dieser Studie ja auch den Fachkräftemangel bzw. die Abwanderung von Fachkräften in diesem Bereich angeguckt. Was genau hat man sich darunter vorzustellen?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der nochmal zeigt, dass natürlich Umsatzentwicklungen letztlich Ausdruck sind von was Tiefergreifendem. Da geht es um Strukturen und wir stellen fest, dass schon in den letzten 2 Jahren sich doch einige der hochinnovativen AkteurInnen und auch der Fachkräfte des Sektors schon Jobs in anderen Bereichen zugewendet haben. Das ist häufig so, dass die einfach sicherer sind und schlicht und einfach an manchen Stellen auch besser bezahlt. Und das sind natürlich Personen, die der Branche auch für ein Wiederhochfahren dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das wiederum beeinträchtigt dann die Fähigkeit der Branche, sich schnell und auch nachhaltig zu erholen. Und wenn diese Personen dann auch langfristig nicht in die Branche zurückkehren, dann muss man schon darüber reden, ob es eine Gefahr besteht, dass letztlich insbesondere auch so die kleinteiligen Strukturen, über die wir vorhin sprachen, die aber ganz maßgeblich sind für die Innovations- und auch die Schöpfungskraft der Branche, dass die doch dauerhaft verringert werden oder verloren gehen. Mhm.
Heißt aber doch auch vielleicht, wenn jemand in dieser Not etwas Besseres findet, einen Job, der besser abgesichert ist und besser bezahlt ist, dass man da vielleicht auch mal gucken muss, wie man die Leute hält künftig, oder?
Absolut, weil ich glaube, es ist schon unbenommen. Wir haben kein Kreativitätsproblem, wir haben auch kein Ideenproblem. Wir haben einen Gestaltungswillen in der Branche, der ist ungebrochen hoch, aber natürlich muss die Branche auch attraktiv als Betätigungsfeld bleiben.
Frau Kühn, was ergibt sich denn aus dieser Studie an Forderungen für den Umgang mit der Pandemie jetzt in den folgenden Monaten? Alles offen halten?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass kontinuierlich hingeguckt wird und dass letztlich Dinge auch sich immer den aktuellen Gegebenheiten dann anpassen und dass wir letztlich dahin kommen, dass diese wunderbare Branche, die ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen, eine Wirtschaftsbranche ist, die aus sich heraus wirtschaftlich erfolgreich tätig sein will, eben diese Branche dabei auch zu unterstützen mit den entsprechenden Maßnahmen und Instrumenten.
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur- und Kreativbranche. Über die neuen Zahlen sprach ich mit Julia Köhn vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. In Sachsen haben die Kulturbetriebe trotz hoher Inzidenzen und niedriger Impfquote seit einer Woche wieder geöffnet. Dazu mehr am Ende dieser Fazitausgabe. Jetzt aber erstmal ein Ausflug zu einer großen Retrospektive in der Basler Fondation Bayerler. Georgia O'Keeffe, kann man sagen, ist die Ikone der US-amerikanischen Malerei des 20. Jahrhunderts und übrigens auch die teuerste Malerin der Kunstgeschichte. In der Fondation Bayerler hängen nun 85 ihrer Werke aus 6 Jahrzehnten zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion mit Hang auch zum Surrealen. Rudolf Schmitz hat die Ausstellung für Fazit gesehen.
Kohlezeichnungen und Aquarelle aus den Jahren 1915 und 16 eröffnen die Schau. Ein schwungvolles Blatt betitelt Early Abstraction besteht aus einer Form, die an die gebogene Spitze eines Farnblattes oder auch die Schnecke eines Cellos erinnert. Landschaftsaquarelle zeigen balkige Wolkenformationen oder die Halbschalenaura eines Abendsterns. Ein verblüffendes Entree, denn eins wird sofort klar, der spezielle Stil von Georgia O'Keeffe um 1916 gerade Kunstlehrerin an einem texanischen College, war von Anfang an da. Kuratorin Theodora Fischer.
Diese Kohlezeichnungen, die vegetabil organisch sind, und gegenüber hängen die Landschaftsansichten, Aquarelle. Und dieses Nebeneinander ist etwas ganz Entscheidendes. Also dass das eben nicht eine Entwicklung ist vom Gegenständlichen zum Abstrakten, sondern dass sie dies als zwei Möglichkeiten eingesetzt hat in ihrer künstlerischen Sprache.
Wichtig für Georgia O'Keeffe sind ab 1918 die Jahre in New York, die sie im Einflussbereich des Galeristen, Fotografen und späteren Ehemanns Alfred Stieglitz verbringt, der sie ausstellt, bewundert und sie uns in bezaubernden Fotografien überliefert hat. Die wenigen in Rien gezeigten Großstadtbilder aber beweisen, die urbane Welt ist nicht ihr Ding. Der Lake George im Bundesstaat New York dagegen, wo die Familie Stieglitz einen Ferienwohnsitz hat, wird für Georgia O'Keeffe zum Schlüsselerlebnis.
Man sieht ja, die Inspiration hat sie in der Natur und in der Landschaft gefunden und hat darauf aber immer sehr spezielle Blicke geworfen. Das heißt, sie hat die Landschaft, die Natur neu gesehen, aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Erfahrung. Sie hat die Umgebung immer erwandert, auch dann so umgesetzt, dass die anderen sie so sehen, wie sie sie sieht.
Mitte der 1920er Jahre entstehen dann auch die monumentalen Blumen- und Blütenbilder, für die Georgia O'Keeffe neben den Tierschädel-Sujets bekannt geworden ist. In der Fondation Beale sind es die Gemälde einer weißen Stechapfelblüte und zweier Mohnblüten, die in ihrer ornamental aufplatzenden Farbigkeit die Malerin auf dem Höhepunkt ihres Schaffens zeigen. Georgia O'Keeffe geht so sehr ins Close-up, in die Nahsicht, dass man in die überaus verführerische Formenwelt geradezu eingesaugt wird.
Mit ihren Bemühungen, mit ihrer Suche, hat sie eigentlich in der bildenden Kunst, in der zeitgenössischen auch, zeitgleichen, keine direkten Anknüpfungspunkte gefunden. Hingegen in der zeitgleichen jungen Schwarz-Weiß-Fotografie, eben in der Straight Photography, was ja so eine unabhängige Parallelerscheinung zur Fotografie der neuen Sachlichkeit war. Und besonders bei einem jungen Fotografen, mit dem sie befreundet war, Paul Strand, dass also das Detail eigentlich zum neuen Bild wird.
Ende der 1920er Jahre entdeckt Georgia O'Keeffe die Landschaft von New Mexico. Die weiten Ebenen, den endlosen Himmel, die ausgewaschenen Tafelberge, die kubische Lehmziegelarchitektur der Indigenen. Ab 1949, nach dem Tod von Alfred Stieglitz, lässt sich die 62-jährige Malerin endgültig in New Mexico nieder. Erwirbt eines der Lehmziegelhäuser, malt die tierischen Becken, Knochen und Schädel, die sie in der Wüste findet, vor blauem Himmel und flach hingestreckter Landschaft. Das kühn Plakative dieser Bilder wirkt wie eine Vorwegnahme der Pop-Art. Immer wieder stellt Georgia O'Keeffe die schwarze Türöffnung ihres Lehmziegelhauses dar, auch in zwei monumentalen Bildern von 2 Meter Breite. Ein schwarzes Rechteck vor grauer oder rot-gelber Farbfläche. Radikal einfach und zugleich geheimnisvoll. Bilder, die von Reduktion und Farbschwingung leben. Die heutigen Kunstbetrachter sind vielleicht kaum noch verblüfft, wenn Abstraktion und Gegenständlichkeit, Ornament und Kargheit, Farbvibration und klare Umrisslinie sich in einem einzigen Bild vereinen. Aber Georgia O'Keeffe galt zu ihrer Zeit oft als Paradiesvogel und eigenwillige Eremitin. Der Schau in der Fondation Beale gelingt es, diese Irritation spürbar zu machen und die Malerin zugleich als Komplizin unserer Gegenwart zu feiern.
Bis zum 22. Mai sind sie zu sehen, die Bilder von Georgia O'Keeffe in der Fondation Beale in Basel. Schon wieder Gluck mit Orpheus und Eurydike, werden vielleicht einige Opernliebhaber denken. Die New Yorker Met dann Hadestown am Broadway. In Cottbus gibt es einen Monteverdi-Orfeo und jetzt eben auch eine Neuproduktion der Gluck-Oper an der Komischen Oper in Berlin. Die Geschichte von Orpheus, der die Heerscharen der Unterwelt mit seinem Gesang betört und ihr die geliebte Eurydike entreißt, sie allerdings nicht ansehen darf, die wird vom italienischen Regista Damiano Micheletto inszeniert und vom Countertenor Carlo Vistoli gesungen. Und direkt aus der Premiere kommt unser Opernkritiker Uwe Friedrich. Wie geht denn Damiano Micheletto mit dem Orpheus um?
Er verlegt die Geschichte in die Gegenwart. Das spielt offensichtlich im Wartezimmer eines Krankenhauses. Wir sehen eine Schwangere, wir sehen Personen im Schlafanzug, die vielleicht auf den Röntgentermin warten. Und Eurydike ist gestorben, hatte vielleicht einen Unfall, das wird nicht genau erzählt. Wir sehen sie auf dem Krankenhausbett. Der Bühnenbildner Paolo Fantin, mit dem Damiano Micheletto am liebsten zusammenarbeitet oder eigentlich immer zusammenarbeitet, hat hier einen sehr strengen, hellen Raum entworfen. In der Mitte ist so ein Kasten, der sich heben und senken kann, wo dann Requisiten wie eben dieses Krankenhausbett auch verschwinden, wo Personen, auch der Chor verschwinden kann. Und für die Unterwelt ist dann eine Art Trichter nach hinten. Es öffnet sich eine Wand, ein Trichter nach hinten. Und das scheint so eine Art Vision, vielleicht Albtraumvision des Orpheus zu sein, der da mit schwarzen, gesichtslosen Toten, Untoten zu tun hat, mit denen er diskutiert, ob er zu Eurydike kommen kann. Dann trifft er sie ja schließlich, vergräbt sich wieder in diese schwarzen Stoffbahnen. Das ist ein Ansatz, mit diesem Stoff umzugehen, der zunächst interessant scheint, aber dann doch auf die Dauer nicht wirklich funktioniert.
Mhm. Ist ja auch eine Oper mit Happy End, ne? Ist das heute noch überzeugend überhaupt, wo Sie auch gerade von diesem Albtraumhaften gesprochen haben? Weil eigentlich ist der Mythos ja die Geschichte eines Verlusts.
Hier ist es so, schon bei Gluck, dass die beiden sich wiederbekommen und zum Schluss ganz fröhlich sind. Und für Damiano Micheletto bedeutet es ist vielleicht nur ein Irrtum, dass sie gestorben ist. Die gesamte szenische Anmutung hat aber etwas ungeheuer Installatives und etwas von Konzeptkunst, die aber dann häufig eher unbeholfen ausgeführt ist. Also wenn jemand erschrickt, sieht es wirklich aus wie Schülertheater. Wenn Eurydike mit einem riesigen Wasserguss wieder aufgeweckt wird, lacht das Publikum. Und wenn in dieser Oper gelacht wird, ist das einfach ein schlechtes Zeichen. Denn wir sind natürlich auf einer stilistischen Fallhöhe dieses Mythos, die keinen Raum für Komik gibt.
Dann reden wir über die Musik, Uwe Friedrich. Da wäre wohl zunächst mal Carlo Vistoli zu nennen, als Countertenor, der den Orpheus singt. Eine glückliche Besetzung?
Absolut. Ein italienischer Countertenor, das war jetzt sein Deutschlanddebüt, der hat sowohl die dramatische Kraft als auch die lyrische Feinzeichnung für diese auch Seelennöte des Orpheus. Carlo Vistoli in der Partie des Orpheus.
Ein Paradebeispiel ist diese Oper ja auch für die Abkehr von der barocken Üppigkeit, hat man eben auch schon so ansatzweise gehört. Also so eine Suche nach der strengen Form, nach der klaren Linie. War das zu erkennen heute Abend?
Hier kommen wir zum Hauptproblem überhaupt des Abends und das ist der Dirigent David Bates. Der hat überhaupt kein Gespür für die Strenge der Linien, für harmonische Verläufe. Es gibt bei Gluck, der ist ungeheuer experimentierfreudig, da gibt es so harmonische Wände, wo einem der Atem stocken kann. Davon war hier gar nichts zu spüren. Das Orchester, auch stilistisch, mal was von hier und mal was von da, aus jedem Dorf ein Hund. Und mal spielen sie mit Vibrato, dann wieder ohne. Mal machen sie alte Musikeffekte, die auf das barocke Vorhergehende von Gluck hinweisen können. Dann ist es wieder streng, aber eigentlich sehr farbarm und sehr fantasielos in der musikalischen Gestaltung. Darunter leiden dann auch die anderen beiden Solistinnen, Nadia Mchantaw und Josephine Mindus als Amore, die so unentschieden bleiben und denen auch offenbar niemand gesagt hat, schon gar nicht der Dirigent David Bates, so diese Verzierung lass mal weg, das ist was für Händel, das macht Gluck nämlich eben gerade nicht mehr. Oder eben dem Orchester zu sagen, da, das muss anders beben, das muss stilistisch eine andere Welt sein als das, was vorher war, auch als das, was im 19. Jahrhundert danach gemacht wird. Also es gibt überhaupt keine stilistische Linie in diesem Abend, genauso wie eben auch Damiano Micheletto und sich nicht so recht entscheiden konnte, will er das Krankenhausdrama, das Realistische erzählen oder will er etwas ja Installationsmäßiges der Art von Romeo Castellucci machen. Dieser Abend ist insgesamt nicht Fisch und nicht Fleisch und dann trotz anderthalb Stunden Kürze doch ein relativ langes und zähes Erlebnis.
Uwe Friedrich über die Premiere von Christoph Willibald Glucks Orfeo et Euridice an der Komischen Oper in Berlin. Nächste Vorstellung ist dann am 29. Januar.
Fazit.
Seit 60 Jahren zeigt das American Folk Art Museum in New York Kunst abseits der üblichen Kontexte, also Kunst von Menschen, die damit zum Beispiel ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, sich zum Spaß damit beschäftigen oder weil sie eine Tradition pflegen wollen. Kunsthistorische Begriffe wie naive Kunst, Außenseiterkunst, unverbildete Kunst oder rohe Kunst, die beschreiben den Versuch, diese Arbeiten in eine Kategorie zu zwängen. Die Kuratoren des American Folk Art Museums, die sprechen da lieber neutraler von Self-Taught Art, also von autodidaktischer Kunst. Zum Geburtstag gibt es nun eine Ausstellung mit dem Titel Multitudes, die dokumentieren soll, wie breit gefächert und vielfältig diese Sammlung ist. Andreas Roberts berichtet.
60 years ago we began with fairly modest circumstances.
Vor 60 Jahren hat das alles sehr bescheiden begonnen. Es gab eine Galerie in einem Wohnzimmer über einem Deli und ein Stadthaus in Manhattan. Und damit begann der ehrgeizige Plan, eine Sammlung zu gründen, mit einer Bibliothek und Bildungszentrum und Menschen wirklich für autodidaktische Kunst zu interessieren. Und das tun wir immer noch.
Direktor Jason Bush kann zu Recht stolz auf die Entwicklung des Museums sein. Was so klein und als Initiative von Sammlern begann, ist zu einer wichtigen Kulturinstitution im Kanon der New Yorker Museen geworden. Mit einer imposanten Sammlung, Stipendien, Forschungsprojekten und einem Museumsbau direkt gegenüber der Metropolitan Opera und dem Lincoln Center. Für ihn hat der Erfolg des Museums viel damit zu tun, dass man sich mit der Zeit aus der Enge des Begriffs Volkskunst befreien und so die Sammlung einer breiteren Gruppe von Künstlern öffnen konnte.
Volkskunst ist ein Begriff des 20. Jahrhunderts. Autodidaktische Kunst dagegen ist ein umfassenderer Begriff, der eine globalere Perspektive auf Künstler über die Jahrzehnte hinweg meint. Künstler, die nicht durch ein formales Training beeinflusst sind, sondern durch ihren eigenen Einfallsreichtum und ihre Kreativität. Ihre individuellen Ausdrucksformen waren in manchen Fällen ein Mittel zum Leben und Überleben. Ob sie im 19. Jahrhundert Unternehmer waren oder im 20. Jahrhundert inhaftiert, hospitalisiert oder institutionalisiert.
Zum Beispiel die filigrane Sammlung von kleinen Tieren, Hüten und Alltagsobjekten, die der aus Kanada stammende Schuhmacher Philipp Pellegrino in den 1950er Jahren aus Leder erschuf. Oder die mehr als 30 ausgestellten Holzfiguren der aus North Carolina stammenden Bildhauerin Annie Hooper. Sie begann nach einem längeren psychiatrischen Aufenthalt ihr Haus mit seltsamen Figuren zu bevölkern, die sie aus Treibholz fertigte und die allesamt aus einem Krippenspiel stammen könnten. Oder die Gemälde, Zeichnungen, Collagen und Schriften des Henry Garber, dessen ungeheures Oeuvre erst nach seinem Tod in seiner kleinen Chicagoer Wohnung entdeckt wurde. Mehr als 400 Arbeiten sind zu sehen und zuweilen fühlt sich die Ausstellung wie ein nostalgischer Kuriositätenladen an, in dem man hinter jeder Ecke einen unentdeckten Schatz vermutet. Viele der Objekte sind von Menschen, die sich selbst nicht als Künstler gesehen haben. Kuratorin Valerie Rousseau hat die Ausstellung bewusst keiner chronologischen Ordnung unterworfen, Für sie liegt die Magie vieler Arbeiten in ihrem Alltagsbezug und ihrer Zeitlosigkeit.
Viele der Arbeiten resonieren mit uns auf besondere Weise, weil sie außerhalb der kunsthistorischen Diskurse geschaffen wurden, als Teil des alltäglichen Lebens und mit der Fertigkeit ihrer Macher. Es gibt dadurch eine spezielle Verbindung, obwohl sie Jahrhunderte von uns entfernt sind.
Es gibt neben vielen Porträts eine Sammlung erstaunlich detailgenauer Entenattrappen, kunstvoll gesteppte Decken, Modeentwürfe, bemalte Fotografien, Objekte in Flaschen wie bei einem Buddelschiff, Schaufensterfiguren, anatomische Objekte und gestickte Bilder, Fotokollagen und Videokunst, Dekoratives und Konzeptionelles. Viele der KünstlerInnen, die sich nicht ins ästhetische Vokabular eines Kunstmuseums haben einordnen lassen, fanden im Laufe der Zeit in der Sammlung des American Folk Art Museums eine Heimat und wurden dann erst später von Kunstmuseen entdeckt. Zum Beispiel der afroamerikanische Maler Sam Boyle, der auf einer kleinen Insel vor der Ostküste der USA lebte und dessen grobe, bunte, fast wie Karikaturen wirkende Porträts von Mitgliedern seiner Community für viele Kuratoren als visionär angesehen werden.
They have consciously or inevitably decided to devote themselves to this activity.
Diese Menschen haben sich bewusst oder notwendig dazu entschieden, sich dieser zeitraubenden Tätigkeit zu widmen. Das ist oft zwanghaft. Sie haben Platz dafür in ihrem Leben gemacht. Und das finde ich sehr inspirierend, weil es uns autorisiert, selbst Künstler zu sein und außerhalb der Grenzen zu denken, in denen wir uns niedergelassen haben.
Dem Museum ist mit Multitudes eine Ausstellung gelungen, bei der einem das Herz aufgeht. Viele der Arbeiten sind faszinierend und zeigen in ihrer unaufdringlichen Schönheit einen erfrischend unprätentiösen Zugang zu Kunst und der Bedeutung von kreativem Schaffen. Für die Zukunft wünscht sich Director Jason Bush noch mehr Offenheit gegenüber KünstlerInnen, denen so oft der Zugang zu Kunstinstitutionen verwehrt wird.
Andreas Roberts über Multitudes, die Ausstellung im American Folk Art Museum in New York.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Gabi Wuttke.
Er drehte mit Michael Verhoeven, Lina Wertmüller und Richard Attenborough. Er stand auf vielen Theaterbühnen und vor noch mehr Fernsehkameras. Im Alter von 83 Jahren ist Hartmut Becker, langjähriges Vorstandsmitglied der Deutschen Filmakademie in Berlin, gestorben. Kulturstaatsministerin Roth würdigte ihn als wunderbaren Schauspieler und einen politischen Kopf. Sein erster wichtiger Film war 1970 das Vietnamkriegsdrama Okay, das bei der Berlinale einen Skandal auslöste, weil es von der Vergewaltigung eines Mädchens durch US-Soldaten erzählte. Der Lessing-Preis der Stadt Hamburg ist übergeben worden an den Schriftsteller Uwe Timm. Die Romane des 81-Jährigen beschönigten nichts und bestünden zugleich auf dem Prinzip Hoffnung. Nicht zuletzt diese verbinde ihn mit Gotthold Ephraim Lessing. Der Preisträger bezeichnet in seiner Dankesrede denn auch die Minna von Barnhelm als ungeheuer aktuelles, geradezu feministisches Stück.
Und das vor gut 250 Jahren in einer gendergerechten Sprache. Herr Wachtmeister, braucht er keine Wachtmeisterin?
Das Stipendium des Lessing-Preises ging heute an die Comiczeichnerin Birgit Weihe. Die Autorin der Graphic Novels Lebenslinien und Mad Germans weiß auch schon ganz genau, wie sie die Zeit nutzen will.
Im Geiste der Lessingschen Aufklärung, weil ich als nächstes mich mit Argentinien befassen möchte und dem Fall der Elisabeth Käsemann, die Opfer der Militärjunta in Argentinien war in den 70er Jahren, und dieses Schweigen und dieses Vergessen nochmal zu reflektieren oder zu brechen, das ist mein nächstes Thema.
Er schuf das Design für den Blockbuster Das fünfte Element. Heute ist der französische Comiczeichner Jean-Claude Messier mit 83 Jahren gestorben. Die zusammen mit Pierre Christin 1967 erdachte Science-Fiction-Comic-Serie Valérian und Véronique umfasst 28 Bände und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Die Rechteinhaber des Tagebuchs von Anne Frank sind unzufrieden. Die Art und Weise, wie ein internationales Team 5 Jahre untersucht hat, wer das Versteck der Familie Frank in Amsterdam an die Nazis verraten hat, habe enttäuscht. Das sagte der Präsident des Anne-Frank-Fonds, John D. Goldsmith, der Schweizer Zeitung Sonntagsblick. Wir hofften auf eine seriöse und faktenbasierte Recherche, so Goldsmith. Das Ergebnis der Forscher steht seit der Veröffentlichung am vergangenen Montag in der Kritik. Sie halten es für wahrscheinlich, dass ein jüdischer Notar die 8 Menschen in einem Hinterhaus denunzierte.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Es hat wieder stattgefunden, das Ultraschall-Festival für neue Musik. Stattgefunden tatsächlich live und ohne Ausfälle. Veranstaltet wird es von Deutschlandfunk Kultur und vom RBB Kultur. Es gibt immer auch Uraufführungen, also brandneue Stücke. Und die Bandbreite, die ist immer groß. Von der guten, alten, neuen Musikkomposition bis hin zu fast subkulturellem. Heute Abend wollen wir Bilanz ziehen mit dem Musikkritiker Matthias Endres, denn am Abend waren die letzten Konzerte der diesjährigen Ausgabe. Matthias Endres, fangen wir mal mit den frischen Eindrücken vom Konzert am Abend statt. War das ein Highlight des Festivals?
Dieses letzte Konzert war auf jeden Fall ein Höhepunkt, weil allein in diesem Konzert 4 verschiedene Stücke von 4 verschiedener Machart gebracht wurden und alle mit großer Überzeugungskraft und Geist. Das ist natürlich etwas, was das ganze Festival betrifft. Das Festival Ultraschall ist als solches sowieso ein Hort der Vielfalt. Die Konzerte, die es seit Mittwoch gegeben hatte, hatten alle einen ganz eigenen Charakter. Man braucht nur die beiden ersten Symphoniekonzerte zu vergleichen mit dem DSO und Jonathan Stockhammer am ersten Abend. Dort war sozusagen die Nachfahren der guten alten, wie Sie gesagt haben in einer Moderation, guten alten neuen Musik zu hören. Das könnte jemanden Strengdenkendes empören, dass hier aus den blutigen Tränen von 50 Jahren Expressivität von 1920 bis 1970 etwas Spielerisches gemacht wurde. Aber die Wertschätzung besteht darin zu verstehen, dass hier eine unglaubliche Virtuosität sowohl auf kompositorischer Seite als auch bei den Musikern zu erleben war.
Gab es denn für Sie Neuentdeckungen bei dieser Ausgabe des Ultraschall-Festivals?
Einige Namen waren mir nicht bekannt. Insofern gab es durchaus Neuentdeckungen. Die interessanteste vielleicht, obwohl so eine Wertung auch nicht zutreffend ist, ist vielleicht die chinesische, hier in Berlin lebende Komponistin Yiran Zhao, die ihre Musik bis hin zu einfach einem Austausch von Signalen von Metronomen, von elektrischen Metronomen reduziert.
Das heißt, da waren Metronome auf der Bühne, ja?
Ja, es waren 2 Musiker auf der Bühne, standen einander gegenüber und ihre elektronischen Metronome gaben Tempi ab, nicht etwa Rhythmen. Diese Tempi reichten sie untereinander hin und her. Und daraus entstanden dann eben auch Rhythmusmuster.
Also sehr minimalistisch. Also
war, das ist total minimalistisch, aber es war eben ein Erlebnis, das nicht dem ursprünglichen oder dem herkömmlichen Denken von Musik entspricht, aber ein Erlebnis, das zum Hören auffordert. Ihre instrumentalen Stücke waren ebenfalls sehr reduziert und arbeiteten mit wiederholenden Patterns und so weiter, was ebenfalls äußerst lebendig war und die Musiker zu einer intensiven Kooperation zwang. Dieses Konzert war gespielt mit dem Ensemble Recherche. Dieses Ensemble Recherche ist wirklich ein Ensemble, das ganz treu ihren ganz vielen unterschiedlichen Komponisten ergeben ist. Das war auch ganz hervorragend.
Herr Endres, gerade neue Musik lebt ja auch davon, dass man sie live erlebt, ist zumindest mein Eindruck, auch wenn wir im Radio dann oft Übertragungen hören. Was würden Sie sagen nach diesem Ausfall des Festivals letztes Jahr? War das ein besonderes Erlebnis, auch atmosphärisch diese Musik wieder auf der Bühne und im Konzertsaal zu hören?
Ich muss sagen, dass ich das Gefühl von Normalität hatte. Ich bin selber überrascht darüber. Alle Leute trugen Masken und so weiter. Aber die hörten aufmerksam zu. Es war eigentlich ganz normal. Vielleicht ein Hauch mehr Dankbarkeit im Ganzen. Aber ich glaube, die Normalität mit Maske hat uns jetzt wieder. Und wer weiß, wie lange das geht. Ich denke, so kann man es aushalten. Man gibt Konzerte, man besucht Konzerte, man passt aufeinander auf. und das Leben beginnt wieder zu laufen.
Matthias Endres über das Ultraschall-Festival für neue Musik, das heute Abend zu Ende gegangen ist. Herr Endres, vielen Dank.
Danke Ihnen und alles
gut.
Gute.
Zu Ihrem Fazit, die Kultur vom Tage. Und wie vorhin schon angekündigt, kommen wir noch mal kurz auf Corona zurück. Und zwar die Situation in Sachsen, dem Land mit der niedrigsten Impfquote deutschlandweit. Und dem Land mit vielen Toten. Auch wenn die Ansteckungszahlen derzeit rückläufig sind, die Unsicherheit bleibt, auch in der Kulturbranche, während anderswo unter 3G oder 2G das meiste weiterläuft, war der Kulturbetrieb während der vergangenen 2 Monate komplett geschlossen. Seit vergangenem Wochenende dürfen Museen, Kinos und Theater in Sachsen wieder öffnen. Es gibt Hoffnung, aber nicht bei allen, wie unser Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtet.
Ein bisschen Normalität am Montagmorgen im Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig. Presserundgang für die Fotoausstellung Analog Total. Fotobücher in ungewöhnlichen Formen zum Bestaunen und zum Anfassen.
Das Buch heißt Like a Pearl in My Hand von Carina Hesper. Und das ist Papier, die sozusagen mit der Wärme von der eigenen Hände funktioniert. Also man legt eine Hand drauf. Und durch diese Wärme wird auch das Bild tatsächlich dann sichtbar.
Die Sonderausstellung hätte schon im November eröffnen sollen. Doch wegen der drohenden Überlastung der Krankenhäuser hatte die sächsische Regierung vor 2 Monaten den Kulturbereich komplett geschlossen. Zum 3. Mal schon. Eine große Belastung, auch für die Kuratorin Silvia Gaetti.
Das war ein richtiger Schock, als die Ausstellung 2 Tage vor Eröffnung doch nicht eröffnen durfte. Und das ist tatsächlich so eine große Freude, aber gleichzeitig so ein Gefühl von Unsicherheit, wie lange das wirklich offen bleiben wird und ob es wirklich auch wahrgenommen wird, ob Menschen auch sich wirklich darauf einlassen, wieder im Museum zu gehen.
Seit vergangenem Wochenende dürfen die meisten Kulturbetriebe wieder öffnen. Nicht voll ausgelastet, aber immerhin. Für den Zugang reicht meist ein Negativtest. Für das Museum der Bildenden Künste, ein paar hundert Meter weiter in der Innenstadt von Leipzig, ist damit die Durststrecke überwunden, hofft Leiter Stefan Weppelmann.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt öffnen, um dann in 2 Wochen wieder zu schließen. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen.
Die mit großem Interesse gestartete Sonderausstellung zu Caspar David Friedrich musste allerdings schon abgebaut werden. Stattdessen wird jetzt umgebaut. Im Frühjahr soll ein Teil der Dauerausstellung zu Malerei aus Leipzig neu eröffnen. Für den Herbst plant das Museum eine Sonderschau zur in Leipzig geborenen Malerin Olga Costa.
Das ist der totale Hammer, diese Ausstellung, und die muss unbedingt stattfinden. Da arbeiten wir drauf hin, und es wäre auch schlecht, wenn man jetzt die Zukunft immer nur unter dem Vorzeichen des Virus sehen würde. Das dürfen wir nicht machen.
Wir gehen jetzt in den nächsten Übergang, oder?
Ja.
Aufbruchstimmung auch am Loft-Theater. Die Gastspielbühne auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei empfängt wieder Künstlergruppen, wie dieses Wochenende James and Priscilla mit der Musikperformance Miami Punk.
Wir verschieben Sachen ja jetzt mit diesem Wochenende, was jetzt läuft, aus 2020. Also wir haben so einen riesen Rattenschwanz.
Gastspiele verschieben und nachholen. Das beschäftigt die künstlerische Leiterin Anne-Kathrin Lessel und ihr kleines Theaterteam nun seit 2 Jahren.
Auch die KünstlerInnen, manche Sachen sind halt 2020 vielleicht auch inhaltlich relevant, die man jetzt aber spielt, die wollen auch mal einen Haken dahin. Machen, neue Sachen starten und nicht mehr immer so die alten Sachen wieder hochholen müssen. Also auch sowas, das auch mental mit einem macht, wenn man immer in so einer Ungewissheit arbeiten oder auch sich organisieren muss. Das kommt noch mit hinzu.
Die Kultur unbedingt offen halten. Diese Forderung bekommt Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch oft zu hören, als sie diese Woche Kulturbetriebe im Land besucht. Ob sie wegen der Omikronwelle nicht doch wieder schließen müssen, kann die CDU-Politikerin nicht sagen.
Ich wünsche mir, dass alles offen bleibt, heißt aber, wir müssen das Infektionsgeschehen klar im Blick behalten und dafür nochmal mein Aufruf, sich wirklich impfen zu lassen.
Bei den Impfungen ist Sachsen weiter ganz hinten. 35% der Menschen sind noch gar nicht geimpft. Während für die großen Kulturstätten mit regelmäßiger Förderung das Schlimmste überstanden scheint, sieht es für Subkultur in Clubs und Konzerthallen düster aus.
Die Stimmung ist nach wie vor extrem gedrückt. Bis hin zu depressiv, würde ich fast schon sagen.
Steffen Kache betreibt den Techno-Club Distillery in Leipzig. Clubs und Konzerthallen sind seit Beginn der Pandemie fast durchgehend geschlossen. Staatliche Hilfsgelder sichern zwar das Überleben, doch lange geht das nicht mehr gut, fürchtet Kache.
Das Kurzarbeitergeld läuft nach 24 Monaten aus, das heißt im März gibt es keine Zuschüsse mehr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir müssten alle entlassen. Die Hilfen verschlechtern sich gerade extrem. Ja, viele wissen wirklich nicht, wie es dann jetzt weitergeht.
Derzeit plant die sächsische Regierung, Partys erst wieder unter einer Inzidenz von 35 zu erlauben. Die Clubs drängen auf eine frühere Öffnung, nur für Immunisierte mit zusätzlichem Test, so wie es schon im Herbst kurzzeitig möglich war.
Man muss halt wissen, dass ein Clubbetrieb nur ohne Abstand und ohne Maske möglich ist. Alles andere ist einfach nicht umsetzbar. Und die Perspektive ist im Moment, dass wir noch auf Wochen bis zum Sommer wahrscheinlich geschlossen sind. Dann gehen alle Clubs in die Sommerpause. Das heißt, im Sommer passiert in den Clubs eh nichts. Und im Winter haben wir dann die nächste Welle. Das ist traurig.
Stimmen aus Sachsen, wo seit einer Woche wieder Museen, Kinos und Theater geöffnet haben, Alexander Moritz berichtete. Und jetzt kommen wir zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen hat heute Lotta Wieden geguckt.
Kürzlich verlor der mexikanische Nachrichtensprecher Leonardo Schwebel vor laufender Kamera die Fassung, erinnert uns die Taz. Doch bevor wir uns den wütenden Mexikaner genauer ansehen, eine kluge Frau, die französische Schriftstellerin Jasmina Reza, über ihren neuen, soeben auf Deutsch erschienenen Roman Serge. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung antwortet Reza auf die Frage, waren Sie selbst schon einmal in Auschwitz? So. Für die Recherche an diesem Buch war ich zweimal da. Ja. Frage. Wie haben Sie es dort empfunden? Reza. Meine eigene Erfahrung hat keine große Bedeutung. Frage. Wenn man sich die Bewertungen auf TripAdvisor durchliest, bekommt man den Eindruck, bei Auschwitz handle es sich um eine normale Sehenswürdigkeit. Reza. Die Betrachtung der Welt in Form von Tourismus ist die Essenz unserer Zeit. Jeder, der auf der Welt einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, ist ein Tourist. Man kann sich selbst nicht aus dieser Kategorie rausnehmen. Der Tourismus schließt auch diejenigen ein, die glauben, außerhalb dieses Phänomens zu stehen. Alles hat sich dieser neuen Menschheit, die auf der Suche nach Sensationen ist, angepasst. Die Landschaft, die Bräuche, das Essen, der Lebensraum, alles. Alles ist Sehenswürdigkeit, einschließlich der Orte der Tragödie. Und damit von der berühmten Schriftstellerin zu einer heute fast vergessenen, der deutsch-indischen Journalistin Navina Sundaram. Sie war 1963 die erste Person of Color im deutschen Fernsehen, moderierte etwa in der ARD das Politmagazin Weltspiegel. Jetzt sind viele ihrer Arbeiten in einer Online-Mediathek zu sehen. Und? Lohnt sich das? Unbedingt, findet der Tagesspiegel und lobt die Mediathek als Fundgrube einer alternativen deutschen Mediengeschichte. Auch in anderen Zeitungen wird in diesen Tagen fleißig erinnert. In der Welt etwa an Wladimir Putins Vergangenheit als Taxifahrer und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an die jüngere Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, die sich, so Historiker und Publizist Gerd Köhnen, immer viel auf ihr historisch gewachsenes Verständnis der russischen Politik zugute gehalten habe, in der gegenwärtigen Krieg-in-Sicht-Krise aber bemerkenswert hilflos wirke. Doch nur die Tageszeitung beachtet den leicht aus dem Ruder gelaufenen Auftritt eines mexikanischen Nachrichtensprechers namens Leonardo Schwebel. Schwebel, berichtet die Taz, sei vor einigen Tagen ganz nah an die Kamera herangetreten, habe die Arme wie wild in die Luft geworfen und geschrien. Er schrie die, Zitat, verdammten Impfgegner an, sie sollten mit dem, Zitat, Bullshit aufhören und wenigstens die, Zitat, verdammte Maske aufsetzen. Sie sollen aufhören, für die ganze Welt auf die Bremse zu treten. Es sei für sie seltsam befriedigend gewesen, teilt uns Taz-Autorin Gilda Sahebi mit, diesem mexikanischen Mann dabei zuzuschauen, wie er sich mit knallrotem Kopf eine Maske ans Gesicht gehalten habe und dabei schrie und schrie. Denn, so Sahebi, irgendwie habe ich das Gefühl, ist uns allen zum Schreien zumute.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.